Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir sind wieder zurück. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir unsere erste Ausgabe in der regulären Saison machen, aber wir wollen natürlich jetzt drauf schauen, denn es sind jetzt schon 3 Spieltage passiert. Es ist schon einiges losgegangen und da wollen wir natürlich uns ganz genau mit beschäftigen, ja, was denn schon so die ersten Erkenntnisse sind, so ein kleines erstes Fazit schon mal ziehen, und das meine ich natürlich allein ab heute meinen geschätzten Kollegen mit dabei, Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian, schön, dass wir es geschafft haben, pünktlich nach den ersten 3 Spieltagen.
Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir mit dabei sind, dann auch jetzt hoffentlich auch in regelmäßiger Form, das waren doch sehr, sehr viele in den letzten Wochen bei uns beiden und auch bei den anderen Kollegen. Wollen da mal reinstarten und uns ja mal mit beschäftigen, denn die ersten paar Wochen haben wir schon durchaus ein bisschen was bereitgehalten für uns, Robin. Es gab viele Geschichten, viel drumherum, es gibt einen komplett neuen Auftritt der Bundesliga mit einer neuen Homepage, mit einem neuen Sponsor. Wieso ist so denn bisher so dein Eindruck, wenn du jetzt mal näher so mal ein bisschen anschaust, was die Liga neu gemacht hat mit der App, auch mit Start 7, das war ja doch schon ein bisschen, ich sag's mal, holperig am Anfang.
Okay, also genau, dann lass uns erstmal das Nicht-Sportliche abhaken, das ist eine gute Idee. Die neue Website, ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit, muss ich ehrlich sagen, gefiel mir doch vorher besser, ehrlich gesagt. Ich kann verstehen, dass natürlich mit dem neuen Partner eine Art Rebranding einhergeht, ne? Das wurde natürlich mit dem alten Partner Liquimoli wurde das, sage ich mal, wurde das Umfeld geschaffen. Jetzt ist natürlich Daikin als neuer Partner daran gelegen, ja, den Auftritt anzupassen, vielleicht seiner Corporate Identity so ein bisschen näher anzugleichen. Mir hat der alte Auftritt ein bisschen besser gefallen aus reiner User-Journey-Sicht, sage ich mal. Ich habe schneller Ergebnisse gefunden, ich konnte besser Statistiken einsehen. Die Aufmachung der einzelnen Spiele, die ich einsehen möchte, wenn ich sehen möchte, wie haben die Spieler performt, wie sind die Statistiken. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, dass man sich relativ schnell dran gewöhnen darf. Und das ist, wie gesagt, immer das Neue, das einen so ein bisschen da lässt und gewöhnungsbedürftig erscheinen lässt. Ich glaube, man fuchst sich dann auch relativ schnell rein. Nichtsdestotrotz, das Positive ist ein Schritt in die nächste Professionalisierungsstufe, würde ich mal sagen. Da merkt man schon, dass immer mehr und immer bessere Leute im Hintergrund arbeiten und da auch Know-how, sage ich mal, zugegen ist. Die Performance ist, glaube ich, richtig gut geworden. Und dementsprechend gebe ich dem Ganzen natürlich gerne eine Chance, auch wenn es mich, wie gesagt, ich mochte das alte Design, deswegen ist es ein bisschen schwierig, finde ich.
Ja, definitiv. Also es ist deutlich mehr durchklicken. Also das merkst du schon allein, wenn du auf der Seite bist. Es ist ein bisschen schwieriger. Es ist nicht alles so einsehbar, beispielsweise, als zum Beispiel, ich kann jetzt als nicht sehen, wie viele 7-Meter-Parade-Tote auf den ersten Blick gemacht hat. Das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, prinzipiell ist es gar nicht so verkehrt, auch ein bisschen so einen Zeitreffer zu haben und so weiter und so fort, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen was los, zumal es auch gerade am Beginn ja doch wirklich sehr kompliziert war. Also ich glaube, in den ersten Tagen, als ich in der App dann gucken wollte, wie die Spiele ausgegangen waren, war gar nichts zu sehen. Man konnte gar nicht mit Spielen drauf gucken, man hat da gar keine Ergebnisstatistik zu bekommen und das war doch ein bisschen, ja, sehr, sehr, sehr holperig, zumal man auch teilweise auch die alten Statistiken dann vorher nicht mehr einsehen konnten, weil das, glaube ich, noch alles eingepflegt werden musste und so weiter und so fort, aber wir wollen es mal gucken. Wie gesagt, die Idee ist ganz gut. Ich finde auch so farbtechnisch sieht das eigentlich echt ganz schön aus und so weiter und so fort, aber ich bin halt bei dir. Das ist halt noch so ein bisschen so, ja, schwierig, die richtigen Wege zu finden. Klar, natürlich, wir sind gewohnt jetzt von, was waren es, 4, 5, 6 Jahre, die wir die Homepage hatten, aber trotzdem hätte man das ja schon auch vom Klickverhalten, dass du schnell deine Sachen findest, dann doch schon ein bisschen besser arbeiten können, aber vielleicht ist das ja ein Learning der Liga, dass sie das dann noch irgendwann anpassen können, wenn da sich dann noch viele Menschen dann darüber beschweren, dass es dann noch ein bisschen sehr schwierig zu finden ist, Statistiken und so weiter und so fort und die Ergebnisse, die man ja auch nicht sofort klickt, findet, wenn man auf den Spielplan klickt, also das ist schon noch ein bisschen herausfordernd. Und wir haben nicht mehr diese klassische Ansicht mit 4-2 Punkten, beispielsweise, wenn es nur noch die Postpunkte ist, auch eine kleine Umgewohnung, muss ich zugeben.
Ja. Ja, ja, etwas gewöhnungsbedürftig. Genau. Das passt relativ gut zusammen, glaube ich.
Das glaube ich definitiv auch. Aber nicht gewöhnungsbedürftig ist ja eigentlich so, wenn wir uns den Blick auf die Tabelle schauen, denn dann gab doch schon ja einige Teams, wo es vorhin ein bisschen erwartbar war, dass sie oben stehen, ne? Die SG Flensburg Handewitt, natürlich die Füchse in Berlin, die mit da oben mal sind, THW Kiel, aber Robin, die Rhein-Neckar-Löwen mit 3 Siegen in 3 Spielen, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Klar, die Mannschaft hat sich vielleicht ein bisschen verstärkt, gerade auch mit Martinovic, vielleicht hat man da viel richtig gemacht, auch Sebastian Heimann. Aber dass es schon so früh so gut funktioniert und auch mit dem Auftritt, den sie auch hatten gegen die Ente-Melsung, das hat mich doch schon sehr beeindruckt, muss ich zugeben. Gerade auch David Spät ist irgendwie on fire, dies zur Zeit.
Ja, ich glaube eher, dass letzte Saison ein Ausrutscher war der Rhein-Neckar-Löwen, muss ich sagen. Sebastian Hinzle, unumstritten, großartiger Trainer. Die Spieler, die die Rhein-Neckar-Löwen dort haben und mit Juri Knorr, mit Jannik Kohlbacher, mit David Spät, diese Achse, die auch in der Nationalmannschaft wirklich starke Olympische Spiele gespielt hat. Und wirklich, also meiner Meinung nach mit die besten Neuzugänge in der ganzen Liga, nämlich Tim Notdurft links außen, Sebastian Heimann halb links, Ivan Martinovic halb rechts, Martinovic eingeschlagen wie eine Bombe. Also unglaublich gut eingeschlagen und die Rhein-Neckar-Löwen vollkommen zu Recht da vorne. Aber lass uns 2 Saisons zurückdenken. Da haben sie, glaube ich, einen ähnlichen Start hingelegt und sind dann in der Rückrunde ziemlich eingebrochen. Deswegen würde ich das vielleicht jetzt erstmal noch so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber ja, die Rhein-Neckar-Löwen ganz stark zu erwarten gewesen. Also für mich nicht so eine Überraschung unbedingt. Was mich allerdings freut und was die Liga definitiv gemacht hat, sie hat uns an den ersten 3 Spieltagen schon ziemlich angefüttert und macht uns total die Hoffnung, dass es noch spannender wird als letztes Jahr, finde ich. Es sieht, ja, diese 3 Spieltage lassen schon so hoffen, oh, hoffentlich wird es nicht wieder nur ein 2- oder ein 3-Kampf, sondern hoffentlich wird es wirklich mal richtig spannend und zwar über eine ganze Saison. Aber das ist nach 3 Spieltagen natürlich noch schwer, ja, zu sagen, aber dieser Sieg des THW gegen Magdeburg, dann die Leipziger, die mich total überrascht haben, Hannover, die einfach eine absolute Tormaschine gerade sind, ne? Und ja, es ist cool. Es ist ein richtig spannender, schöner, abwechslungsreicher Auftakt, oben wie aber auch unten, muss man sagen. Und dementsprechend muss ich, ja, für mich einer der aufregendsten, vielversprechendsten Starts in der Bundesliga-Saison bisher.
Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Also ich finde, Martinovic hat sich sofort eingefunden, hat auch wieder 7 Tore gemacht jetzt am vergangenen Wochenende. Auch Jannik Kohlbacher hat sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Und man merkt, glaube ich, auch einfach, ist so ein bisschen so mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man merkt so ein bisschen, dass so ein bisschen so eine Last von Juri Knorr abgefallen ist, der jetzt so ein bisschen, okay, jetzt ist klar, er geht jetzt nach Dänemark im nächsten Jahr, er muss jetzt auch nicht mehr alles machen, weil er mit Martinovic jemanden an der Seite hat, der ihn noch entlasten kann, auch da hilft mit sich auch noch andere, ja, Leute an seiner Seite, sage ich es mal so, die auch ihn ein bisschen so entlasten können und ich finde, er spielt wieder, ja, schön befreit auf und ja, das merkt man ihm an, er hat einfach Spaß jetzt gerade daran, so das zu fühlen, muss jetzt halt nicht mehr, ja, der Superstar sein, der in jedem Spiel alle 50% der Tore vorbereitet oder selbst erzielt. Also da merkt man doch schon auch an, dass da so ein bisschen so eine Last weg ist und dass er dann einfach befreiter aufspielen kann. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig für ihn einfach, ja.
Generell habe ich das Gefühl, sieht man bei den Rhein-Neckar-Löwen eine unglaubliche Spielfreude. Es ist ein mutiges, erfrischendes, angenehmes Spielkonzept, das gespielt wird und die Last wird auf mehrere Schultern verteilt. Du hast vollkommen recht, Juri Knorr nicht mehr so im 100%-Fokus. Martinovic nimmt ihm da etwas ab, aber Heimann auch und allen, also beiden, Heimann und Knorr, merkt man natürlich auch an und spät diese super erfolgreiche Sommerpause bei den Olympischen Spielen. Da ist die Spielfreude einfach total da und das war ja jetzt nicht nur Fallobst, ne? Also ja. Die Rhein-Neckar-Löwen haben zu Hause gegen Kiel den Auftakt gewonnen und haben dann Melsungen geschlagen und waren zwischendrin noch in Bietigheim. Und Bietigheim ist jetzt auch nicht schlecht gestartet in diese Bundesliga-Saison, ne? Bietigheim ist der große Gewinner im Keller nach den ersten drei Spieltagen. Dementsprechend finde ich, ist dieser Auftakt der Rhein-Neckar-Löwen schon nochmal, also noch ein bisschen höher zu hängen als 6-0 Punkte auf den ersten Blick wirken.
Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch gerade einfach, weil du natürlich direkt einen Konkurrenten natürlich auch einfach hast, dass du die Punkte genommen hast, was ja dann auch gerade hinten aus, wenn es um Plätze Richtung Europa ja sehr, sehr wichtig sein kann, wenn du ja schon früher auch deinen Konkurrenten so ein bisschen ein paar Punkte abluckst. Also von daher, das ist echt gut. Und ich glaube, man merkt einfach wirklich so einen neuen Elan. Du hast es, glaube ich, ganz gut beschrieben. Also es ist irgendwie so, man will da wieder hin, man möchte die letzte Saison unbedingt vergessen lassen. Und das funktioniert bisher ja wirklich sehr, sehr gut. Und das würde ich nicht nur sagen, dass es bei Ihnen sehr, sehr gut funktioniert, sondern auch bei der SG Flensburg-Handewitt, die ja wirklich, wirklich on fire sind. Also nach drei Spielen 118 Hütten zu schießen, mit 33, einen plus 33 in Tordifferenz zu haben. Also da hat jemand richtig Bock, den Titel zu gewinnen. Ich sag's ganz ehrlich, also die sind ja richtig on fire. Ich erinnere mich vor allem an dieses eine Spiel, hatten sie 42 Tore genau gegen Erlangen zum Auftakt. Also Flensburg will wieder nach oben.
Ja, Nikolai Krikau-System funktioniert. Ja. Ne? Also jetzt eine ganze Vorbereitung, also zweite Vorbereitung mit Krikau gemacht, in der Saison eingespielt. Also da ist ein absoluter Meisterschaftskandidat geformt worden und das Team passt einfach großartig zusammen. Und hier haben wir den zweiten Neuzugang, der voll eingeschlagen hat, von den Rhein-Neckar-Löwen gekommen. Wir haben über Ivan Martinovic gesprochen. Martinovic ist der Nachfolger von Niklas Kirkelöcke, der ja zu Flensburg gegangen ist. Und Niklas Kirkelöcke, großartiger Saisonauftakt für Flensburg. Einfach unglaublich gut gespielt, im Gespann zusammen mit Kai Smietz, die Halbrechtsposition bespielend in Flensburg, wo Flensburg große Probleme hatte letzte Saison. Deswegen hat es letzte Saison nicht für mehr gereicht. Bei den Flensburgern sind sie da jetzt richtig, richtig gut aufgestellt. Und Kirkelöcke trifft, stark einfach. Ne? Hat eine sehr gute Quote an den ersten drei Spieltagen bis jetzt gehabt. Gegen Erlangen zum Beispiel 100% geworfen, aber auch jetzt im vergangenen Spiel gegen Frisch auf Göppingen hat er sich auch wieder richtig, richtig stark präsentiert, was auch wieder ein absolutes Highscoring-Game war. Und Kai Smietz kommt auch immer mehr rein, sag ich mal. Die merkt man noch so ein bisschen an, dass er hinterherhinkt, was, ja, sag ich mal, Spielpraxis angeht. Aber, boah, schwer überzeugend, die Flensburger bis jetzt, muss ich sagen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich finde sie auch bisher wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, das kann man wirklich einfach sehr gut unterschreiben, dass auch da natürlich, ja, gerade jetzt vor Rückkommen rechts, ne, wo so ein bisschen noch das Problemfeld im letzten Jahr so ein bisschen gewesen ist, ne, diese Position, dass man da jetzt einfach auch, ja, einfach mehr Alternativen einfach besitzt, dass man da jetzt einfach mehr Gas geben kann. Und das ist auch sehr, sehr spannend zu beobachten, finde ich ja auch, dass jetzt auch Johan Hansen, sag ich mal so, hochprozentiger trifft, als wir es normalerweise von ihm kennen, wo er jetzt ja klar ist, dass er die SG ja verlassen wird am Saisonende, weil man sich ja mit Domen Novak von der HSG Wetzlar verstärkt. Aber auf einmal trifft auch er irgendwie eine Wurfquote von knapp 79%. Ist man von ihm so auch nicht gewohnt gewesen bisher. Also da war ja doch schon teilweise die Wurfquote noch sehr, sehr schwankend. Also da hat er mal viel getroffen, mal fast gar nichts. Aber bisher ist auch er da. Und ich glaube, das ist auch einfach sehr, sehr wichtig, dass er einfach durch die Reihe weg alle hochprozentig treffen und dass einfach so ein Gefühl einfach reinkommt, dass man damit viel Selbstvertrauen starten kann. Und wie gesagt, du hast jetzt mit 3-0, mit 3 Siegen bist du reingekommen. Klar, das waren jetzt vielleicht noch nicht diese ganz überragenden Gegner, die man hatte, aber das ist ja gar nicht verkehrt. Du kannst ja trotzdem mit sowas erstmal Selbstvertrauen sammeln, bevor dann wirklich dann die schwierigen Duelle da kommen. Also von daher ist es, glaube ich, für die SG bisher ein, ich will jetzt nicht sagen, sehr dankbarer Auftakt gewesen, aber schon noch irgendwo, wo du sagst, okay, gut, können die gut reinkommen, Selbstvertrauen sammeln und dann können wir dann, je mehr starke Gegner dann kommen, können wir dann richtig, richtig Gas geben. Also ich bin mal sehr gespannt, wie sie sich dann jetzt verkaufen werden in Eisenach, was ja auch nicht immer so einfach zu spielen ist. Was müsste das, am Freitag müsste das sein. Aber ja, also diese Mannschaft ist, die ist on fire, das merkt man einfach. Vielleicht noch die Torhüter können noch ein bisschen besser werden, aber ja.
ein dankbarer Auftakt, aber nichts ist, auch bei einem dankbaren Auftakt musst du im Schnitt erstmal 39 Hütten auflegen, ne? Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Die werfen die Gegner ja kaputt. Also da ist auch die Torwartleistung irgendwann egal, wenn du weiterhin 37, 38, 39, 40 Tore machst. Da können die Torhüter sich auch eine kleine Auszeit mal gönnen. Und wir wissen, dass die auch noch richtig heiß laufen können, ne? Weil meiner Meinung nach weiterhin das beste Torhütergespann. Zumindest in der HBL. Also da ist, ich bin gespannt auf Flensburg, ob sie das halten können, aber glaube, dass sie diesmal ganz, ganz lange oben mitspielen werden und freue mich auf die ersten hochkarätigen Gegner der Flensburger, wenn sie dann mal gegen Kiel, gegen Magdeburg, gegen die Füchse spielen.
Ja, 2,5 Wochen haben sie das Heimspiel gegen Magdeburg. Das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend. Vorher noch gegen Gummersbach, wird mir sicher auch keine einfache Aufgabe, auch gerade, weil es in Gummersbach ist, aber ich bin mal sehr, sehr gespannt. Über Gummersbach reden wir auf jeden Fall gleich auch noch, denn da gibt es nämlich einen wirklich herben personellen Rückschlag, wie wir darüber sprechen müssen, aber das gleich mehr hier bei Anrufer Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ja, wir sind hier zurück bei Anruf am Handball-Talk und wollen natürlich weiter über die Ereignisse bisher in der Saison sprechen. Und da müssen wir vor allen Dingen natürlich auch über das reden, was jetzt vor kurzem bekannt geworden ist. Heute war es. Montag war es. Die Verletzung von Julian Köster, der mehrere Wochen ausfallen wird auf unbestimmte Zeit. Wir wissen noch nicht genau, wie lange. Es ist wohl ein Innenbandriss, der jetzt konservativ behandelt wird, aber das ist natürlich für die Gummersmacher, Robin, die ja mit so einem, Soder Larschach reingekommen sind, gewonnen zur Auftakt gegen Hannover, dann aber daheim verloren gegen Lemgo und jetzt auch am Wochenende in Leipzig auch klar verloren im Endeffekt. Das ist schon ein herber Rückschlag für sie.
Ja, es ist unumstritten ein tragischer Rückschlag für die Gummersbacher und könnte die Saison relativ früh schon, irgendwie ins Niemandsland der Tabelle führen. So, der Auftakt ist super komisch, ne? Also sie schlagen Hannover in Hannover relativ überzeugend, nur um dann gegen Lemgo zu Hause zu verlieren und gegen Leipzig eine Niederlage zu kassieren, relativ deutlich. Und kriegen dann eben halt auch noch diese Hiobsbotschaft von Kösters Verletzung mit dazu. Das ist, heftig. Das muss erstmal verdaut werden von den Gummersbachern. Und vor allen Dingen ist auch Kentar Mahé als, Top-Neuzugang. Man hat sich, vielleicht auch ein bisschen mehr von ihm erwartet, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Da hatte man gehofft, dass sie sich noch ein bisschen mehr einspielen können, abstimmen können. Und jetzt Kösters Ausfall. Das kann für Gummersbach so früh in der Saison schon zu einem ziemlich großen Problem werden.
Zumal ja Tom Kieseler auch fehlt. Ne? Darf man auch nicht vergessen, ist auch nicht wieder fit, der ja prinzipiell in diese Lücke hier reinkommen könnte. Also das ist schon noch ein Rückschlag, weil man jetzt auch Dominik Mappes nicht mehr hat, der durchaus da wäre, um dann halt in so eine Situation halt einzuspringen.
Absolut, absolut. Und dann kommt noch dazu, man hat sich, von Mahé, aber auch von Taito Einarsson als Neuzugang ein bisschen mehr erwartet.
Ja, Taito Einarsson ist jetzt auch verletzt, wird auch noch wahrscheinlich ein bisschen ausfallen. Also da muss dann auch muss man wirklich jetzt ein bisschen improvisieren, der Gutschenwaller Sigurdsson, dass er da irgendwie hinbekommt, denn wir dürfen nicht vergessen, europäisch steht ja auch noch an, da geht's jetzt auch los im Oktober, also da stehen jetzt ganz, ganz viele Spiele halt an und da dann mit solchen personellen Problemen zu kämpfen, ist natürlich denkbar ungünstig, wenn du diese Belastung, die jetzt auf dich ansteht, die auch für dich ungewohnt ist, einfach so nicht verteidigen, umlegen kannst, dass du es halt nicht besser verteilen kannst auf verschiedene Schultern, also da bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen, denn wie gesagt, das ist jetzt nicht der optimale Start gewesen, gerade auch die Niederlage gegen Lemgo, finde ich, war schon überraschend, aber wenn wir jetzt mal auf das Leipzig-Spiel zu sprechen kommen, ich muss einfach sagen, Leipzig, du hast sie auch schon kurz angesprochen gehabt, die machen richtig gut Gas und vor allem auch Christian Severas, finde ich, ist jetzt in den ersten Spielen deutlich besser, als wir letztes Jahr gewesen ist, wo ich ihn doch wo er doch sehr, sehr mit sich gehadert hat, wo er überhaupt nicht reingekommen ist oder so. Aber jetzt ist ja voll da, hat einen überragenden Tag gegen Gummersbach und war damit ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt für die Leipziger, die jetzt relativ gut gestartet sind. Aber auch da muss man immer vorsichtig sein, weil die Leipziger sind ja gerne mal wankelmütig in ihren Auftritten, sage ich es mal.
Ja, wie immer eine Wundertüte, ne? Franz genau. Semper hat einen großartigen Tag erwischt gegen Gummersbach. 9 Tore, für ihn eine relativ gute Quote. Aber wir wissen auch, dass Franz Semper auch gerne mal eine unterirdische Quote werfen kann. Wer richtig stark aufspielt im Moment ist Luka Witzke, ne? Also, sorry, aber 9 Tore, 100% Wurfquote, 5 Assists, absoluter Man of the Match. Und Lukas Binder auch saustark gespielt gegen Gummersbach. Leipzig, starke Frühform, absolut. Und ich bin gespannt, wie das im Laufe der Saison weitergeht. Hätte aber Bock, wenn ja dann Leipzig auch endlich mal mitmischt in diesem Kampf um diese internationalen Plätze. Weil dann reden wir von Leipzig, dann reden wir von Hannover, dann reden wir von Melsungen, dann reden wir von den Rhein-Neckar-Löwen, dann reden wir von Gummersbach, falls sie sich, ja, sag ich mal, von diesen Rückschlägen erholt kriegen und das gedribbelt kriegen mit der Doppelbelastung. Dann haben wir schon einen richtig starken Kampf auch um diese Europa-League-Plätze.
Ja, definitiv. Und wenn du schon Hannover ansprichst, ich meine, lass uns doch dann direkt über reden. Ich meine, sie haben jetzt am Wochenende mal eben mit 38-35 die Füchse der Berlin gewonnen. Ich kann mich erinnern, dass die Füchse der Berlin mal 38 Tore in letzter Zeit kassiert haben. Also es ist schon wirklich eine ungeheure Leistung gewesen, die Hannoveraner hingezaubert haben. Rinas Uschins 11 Tore, also er macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Justus Fischer auch 7 von 7, ganz, ganz stark. Also die deutschen Jungs, die nehmen den Schwung wirklich mit von diesem Olympiatriumph.
Absolut, ne? Das nicht vergessen, Mario Steinhauser auch vorne mit dabei, Martin Hanne auch. Also dieses Team macht einfach nur Bock, ne? Also so viele deutsche Spieler, die da irgendwie eine Chance bekommen und auch einfach liefern, liefern, liefern. Marian Michalczyk natürlich auch noch, den wollen wir nicht unter den Teppich kehren hier. Es macht richtig Bock, den Hannoveranern zuzuschauen und die Spielidee ist einfach großartig, ne? Aber da haben wir ja auch letzte Saison schon drüber gesprochen, dass Hannover wirklich richtig, richtig Spaß macht. Und dieses Jahr, sage ich dir, ist es soweit. Die werden ganz lange oben mitmischen und haben jetzt schon bewiesen an Spieltag 3, dass sie die ganz Großen in eigener Halle richtig, richtig böse ärgern können. Und die Füchse werden damit definitiv nicht gerechnet haben. Und das war, also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Du kannst mich gerne so um Weihnachten nochmal drauf ansprechen oder Anfang nächsten Jahres. Das ist jetzt schon eins der geilsten Spiele gewesen, muss ich sagen.
Gut, ich,
und das,
ich
wird es mir. Auch, das wird auch lange so bleiben, glaube ich. Weil ja. 38-35, boah, weiß ich nicht, ob wir ein 73-Tore-Spektakel in einem Topspiel so schnell mal wieder gesehen bekommen. War richtig Bock gemacht.
Ja, das war ich auch zu bezweifeln. Also das war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Spiel. Muss ich einfach sagen, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, beim Zuzuschauen. Also das war wirklich eine perfekte Wahl fürs Topspiel. Also die haben da wirklich richtig, richtig Gas gegeben, beide Teams. Und ja, man merkt es wirklich. Also es macht viel Spaß. Natürlich, die Füchse enorm bitter, dass sie dieses Partie abgegeben haben. Haben ja auch schon daheim auch verloren gehabt, jetzt in der Champions League, unglücklich. Und da ist noch irgendwie so ein bisschen, ich sag's mal, so ein bisschen Sand im Getriebe, glaube ich einfach, Robin, dass man sich da so ein bisschen auch einfach abschütteln muss, diese ganze Belastung, die auch da gewesen ist, auch gerade für ne, Matthias Gitzel beispielsweise oder aber auch natürlich eine Nasse Andersson, die auch lange gespielt haben. Also da läuft's noch nicht ganz flüssig, würde ich mal behaupten, aber es steht immer noch relativ gut da. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt nach diesen 2 Niederlagen irgendwie der Baum brennen würde in Berlin.
Nein, überhaupt nicht. Und wir sehen aber einfach mal wieder, dass Berlin finde ich, recht großes Problem hat. Alles steht und fällt mit der Leistung von Dejan Milosavljev. Ja, und gegen Hannover war die Leistung für seine Verhältnisse unterirdisch mit 6 Paraden.
Ja. Ja, und dann ist halt Lars Ludwig halt noch nicht auf dem Niveau, dass er halt dieser verlässliche Option einfach sein kann. Und das ist in Berlin schon seit Jahren ein großes Problem. Also Ludwig ist jetzt der gefühlt x-te Tor, der sie jetzt versuchen darf, irgendwie in einer Form dann hinterhin zu kommen. Klar, ist natürlich nicht einfach, wenn du halt so einen dominanten Torhüter, der vor dir hast, aber ich meine, andere Mannschaften kriegen es auch hin, die Melsungen haben es auch hingekriegt mit einem Nebojša Simić beispielsweise, dass da auch der Morawski auch immer wieder gute Leistungen hatte letztes Jahr, also von daher wäre für die Füchse sehr, sehr wichtig, zumal jetzt auch ein bisschen Unruhe reingekommen war nach den Gerüchten, dass die SG Flensburg-Handewitt wohl Matthias Gitzel rauskaufen wollen würde, Robin. Ja, also ich meine, ich bin sicher halt verrückt, weil auch mit Sicherheit richtig viel Geld dafür hinlegen müssten. Ich sehe es jetzt eigentlich nicht passieren, aber ja, es passt halt irgendwie, dass halt Flensburg halt den Dänen wiederholen will, nach in der dänischen Grenze.
Ja, ich finde das von der SG Flensburg hat damit gar nicht mal so blöd, einfach mal dieses Gerücht so ein bisschen zu streuen und zu sagen, wir machen das, weil wofür sorgt das? Das sorgt für krasse Unruhe in Berlin. So, und Flensburg ist das doch egal. Flensburg sagt, ja, natürlich holen wir den, wenn wir die Chance dazu haben. Wer würde Matthias Gitzel nicht holen und alle Hebel in Bewegung setzen? Aber in Berlin sorgt das natürlich erstmal total für Chaos. Ja, ne? Da kommen hunderte Anfragen rein und jeder denkt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und Flensburg lacht sich ins Täschchen, sag ich.
Ja, genau. Ich meine, er hat ja noch Vertrag bis 28, glaube ich. Also das würde da für jedes Team, glaube ich, extrem teuer werden. Zumal auch von allen Seiten auch dementiert wurde, dass da irgendwie was rauskommen will. Aber ja, wird man mal schauen, wie lange dieses den Menti dann anhält, wenn die Berliner das dann vielleicht auch nicht schaffen, wirklich diesen ganz großen Titel mit Champions League oder auch mit Deutscher Meisterschaft natürlich zu erreichen. Aber ich meine, sie spielen jetzt Champions League, sie haben es bisher auch ganz gut gemacht, so ist jetzt nicht. Ja, also wenn wir jetzt nicht alles das Schwarzmann oder so, aber klar, natürlich, ich meine, so ein Mann, das ist natürlich immer Begierde da vorher, weil ich meine, das ist vielleicht der beste Spieler zurzeit auf der Welt. Und er hat auch selbst gesagt, er hat sich sehr gut weiterentwickelt in Berlin und so. Also von daher, das passt bisher noch, aber schauen wir mal, ob dann irgendwann die Verlockung, woanders hinzugehen, dann doch zu groß wird für Matthias Gitzel. Weil ich meine, es gibt ja genug Möglichkeiten, zumal es dann auch vielleicht noch bei anderen Ligen dann auch entspannter wäre, dass man da nicht so viel Gas geben muss. Wobei, ich glaube, das braucht er, glaube ich, auch so ein Gefühl, dass er das immer braucht, so 100% zu geben, immer Vollgas. Ich glaube, der ist nicht so einer, der sich ausruht so.
Ja, da bin ich voll bei dir. Also die Entscheidung, in die Bundesliga zu gehen, war, glaube ich, schon eine bewusste von Matthias Gitzel, ne? Weil er da unter permanentem Druck körperlich auch richtig sich weiterentwickeln kann. Und dass er das gemacht hat, und kann, hat er bewiesen. Ne? Also er ist zum weltbesten Handballer geworden, auch glaube ich mit, weil er in die Bundesliga gegangen ist. Ne? Weil er dort diese dauerhafte Leistung abrufen muss, bringen muss. Und das entwickelt dich als Topspieler natürlich auch weiter, glaube ich.
Ja, das stimmt, definitiv. Also das glaube ich auch, dass dich auf jeden Fall weiterentwickelt hat. Und hat er auch selbst gesagt, er ist nicht mehr so dieser klassische 1 gegen 1, sondern er spielt auch immer wieder seine Mitspieler in Szene. Also von daher ist das glaube ich auch schon etwas, was... Ja, dem Verein auf jeden Fall auch hoch anrechnet, den Berlinern. Aber lass uns über jemanden sprechen, den Bob Hanning gerne gehabt hätte, mit Manuel Zehner, der ja jetzt bei der SC Magdeburg spielt. Und Robin, wenn wir uns jetzt die SC Magdeburg anschauen, haben jetzt gegen den THW Kiel doch relativ klar verloren. Am Ende sind es nur 5 Tore, aber waren zeitweise ja mit 8 zurück. Und ich weiß nicht, irgendwie so ganz rund läuft es nicht klar. Felix Klar fehlt noch, das ist mit Sicherheit ein Rückschlag für den Verein, aber... Ja, ich weiß nicht, irgendwie so ganz volle Pulle sind sie noch nicht da.
Ja, so ganz volle Pulle sind sie noch nicht da, da hast du vollkommen recht. Ich frage mich sogar oder würde vielleicht sogar mal die Frage in den Raum stellen, wenn ich mir die dominanten Spieler der ersten 3 Spieltage anschaue, sehe ich einen Ivan Martinovic, sehe ich einen Kirke Löcke, sehe ich einen Matthias Gitzel, sehe ich einen
Emil Madsen.
Endlich krass einschlagenden Emil Madsen beim THW Kiel. Alles Spielertypen, vielleicht bis auf Gitzel, die diesen klassischen Magdeburg-Spielstil nicht spielen. Nicht dieses zermürbende 1 gegen 1, nicht immer in die Tiefe gehen, sondern Abschlüsse, klassisches gebundenes Spiel, der Halbe wird in Schussposition gebracht und zündet. Ist ein richtiger Shooter. Und das Spiel von Magdeburg, ich will auf keinen Fall sagen, dass es entschlüsselt wurde, weil die Entwicklung im Handball, du siehst es auch bei der dänischen Nationalmannschaft oder bei vielen anderen Top-Mannschaften, die Entwicklung im Handball ist in Richtung dieses Magdeburger Spielstils gegangen. Aber es ist natürlich irgendwann auch ausrechenbarer. Und jetzt haben viele Mannschaften Neuzugänge bekommen, die Top-Mannschaften, die ich gerade genannt habe. Und Magdeburg hat mit Manuel Zehner einen Spieler aufgenommen, der zwar komplett perfekt ins System passt, aber das Spiel der Magdeburger nicht großartig weiterentwickelt, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, sondern die Spielidee und die Art zu spielen bei Magdeburg ist genau die gleiche. Und da haben vielleicht die anderen Mannschaften einen Schritt nach vorne gemacht und sind etwas unausrechenbarer geworden, während die Magdeburger ausrechenbarer bleiben.
Ja, es ist halt, wie gesagt, wenn du halt dann diese starken 1 gegen 1 Spieler halt in der Verteidigung halt hast, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Und natürlich auch da, klar, Ist natürlich auch das Thema Belastung mit Sicherheit spielt auch eine Rolle, weil natürlich da viele Spieler viel gespielt haben. Wir sehen sie jetzt mit Felix Klar, der ausfallen wird, was für den Verein definitiv eine Schwächung ist, weil du das nicht einfach so ersetzen kannst und Manuel Zinner noch nicht so im System drin ist. Das darf man auch nicht vergessen, er hat ja nicht die Vorbereitung mit denen mitgemacht, sondern ist ja quasi so, glaube kurz vor Saisonstart, der ist hingewechselt, glaube eine Woche, anderthalb davor oder sowas. Klar, da musst du halt auch mal das System kennenlernen und so weiter und so fort, da kann man keine Wunderdinge erwarten, aber natürlich gerade in so einer Liga, die halt unfassbar spannend einfach ist und wo du jede Woche 100% zeigen musst, können halt diese ja, 2-3 Wochen Vorbereitung mehr oder weniger halt entscheidend sein, um dann in solchen Crunch-Time-Momenten halt den Ausschlag zu geben, ob du halt dann ne, überzeugen kannst oder halt eben nicht. Und das ist halt, merkt man jetzt gerade schon auch so ein bisschen, dass man sich da schon auch ein bisschen schwerer tut, das Spiel durchzubringen und einmal wirklich diese klaren Aktionen zu bringen. Und vielleicht fehlt Felix Klar doch mehr, als man ursprünglich gedacht hat, weil er doch wirklich eine sehr, sehr zentrale Rolle irgendwann eingenommen hat. Und das muss man einfach mal ersetzen können. Das geht anscheinend gerade nicht so, weil dann auch vielleicht auch einfach doch auf halb links dann doch vielleicht so ein bisschen die Durchschlagskraft einfach fehlt, die er einfach mitbringt. Das ist ja schon so ein bisschen eher so ein ja, Rotieren, wer dann Rückraum Mitte, halb links spielt bei denen, das ist ja so ein bisschen so ein rotierender Wechsel. Aber so halb linke Positionen war schon bei den Magdeburgern immer so ein bisschen so ein Problem, will ich es mal sagen, weil Philipp Weber ist jetzt auch wieder angeschlagen, war aber nie der Superstar und auch Michael Darmgard ist ja schon jemand, der nur sehr, sehr situativ hier eigentlich eingewechselt wird.
Ja, absolut, absolut. Spannend zu beobachten, wie Magdeburg das auf die Beine gestellt bekommt, aber ich glaube, dass so Spieler wie Christiansson, also Gisli Christiansson, Omar Ingi Magnusson, die jetzt zu Saisonbeginn sich nicht in Bestform präsentiert haben, auch noch ins Rollen kommen. Ne? Und dann wird Magdeburg ohne Frage da oben auch wieder voll mitmischen.
Da definitiv. Also da glaube ich auch nicht, dass sie jetzt irgendwie verschwinden werden. Das hört sich jetzt, soll sich ja nicht so anhören oder so, aber wie gesagt, das sind halt schon so ein, zwei Punkte, die man halt sich anschaut, die man so ein bisschen Gedanken machen muss. Aber spielen jetzt der Club-WM in Ägypten, da können sie ja sich nochmal ordentlich Selbstvertrauen tanken, nochmal ein bisschen auch einspielen, noch gleich doch gegen schwächere Gegner dann nochmal ein bisschen was ausprobieren. Und wir haben das ja schon öfter gesehen, dass es denen auch dann immer so einen Schub gibt, wenn die dann mit den Titel zurückkommen. Ob sie es neben Jahr schaffen werden, werden wir mal abwarten. Aber ja, ich glaube schon noch, dass wir uns da um Magdeburg so gesehen, glaube ich, keine Gedanken machen sollten, auf gar keinen Fall.
Ja, ja, ja.
Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und reden dann über den Gegner, denn über den müssen wir definitiv reden, den THW Kiel und noch über weitere Themen, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, Robin, ich habe es angekündigt, wir wollen über den THW Kiel reden und ja, wenn man das so sieht, die ersten drei Spiele, kann man eigentlich meinen, denen hat eigentlich nur Emil Madsen und Andy Wolf gefehlt, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Wie ist dein Eindruck nach drei Spielen?
Ja, du sagst nur Emil Madsen und Andreas Wolf. Okay, wenn dir nur einer der besten Torhüter der Welt gefehlt hat, dann ist ja alles gut. Also wir sind uns einig, dass dem THW Kiel ein Torwart gefehlt hat.
Ja.
Also das ist der große Krux letzte Saison gewesen. Halb rechts und die Torwartpositionen waren die entscheidenden Positionen. Und Andreas Wolf 2.0 beim THW Kiel funktioniert ja mal unglaublich gut. Also ich glaube, er ist mit David Späth oder nach David Späth.
Nach David Späth ist er, ja.
Guck dir das an, die beiden deutschen Nationaltorhüter, die besten Torhüter, ne? Nach den ersten drei Spieltagen 40 Paraden jetzt schon, Quote 35%. Andreas Wolf, mega. Also das scheint diesmal wirklich zu funktionieren und er ist auch nochmal, die Präsenz von Andreas Wolf ist noch mehr gestiegen. Es ist irre, also es ist komplett irre und dann kommt da so ein Verein wie die SC Magdeburg, die alles kaputt geworfen hat die letzten drei Jahre und verzweifelt. Wann hat Magdeburg in eigener Halle in der GTEC Arena 24 Tore geworfen? Mir fällt in den letzten 3 bis 4 Jahren kein einziges Spiel ein, wenn ich ehrlich bin. Und,
ich könnte mich jetzt spontan auch an keins erinnern, nee.
Da hat genau eine Person großen Anteil dran und das ist nämlich Andreas Wolf. Irre gut und ja gut, Emil Madsen hätte, glaube ich, keiner mitgerechnet, ne? Also was ist das für ein Auftakt in der stärksten Liga der Welt, in der HBL? Unglaublich.
Es ist wirklich verrückt, also wirklich. 28 Tore bei 39 Versuchen, die Quote ist ja auch überragend. Gut, klar, er kommt nicht ganz an die Quote von Matthias Gitzel dran, die bei 91% liegt, aber trotzdem ist das ein überragender Auftakt. Also ich habe auch gedacht, okay, hey, da kann auch Vinzier helfen und so, aber wir kennen das ja auch gerne, wenn wir Neuzugänge haben. Ja, das dauert erstmal so ein bisschen, bis die reinkommen. Also diesem Jahr merkt man es bei keinem einzigen irgendwie an, der jetzt neu dazugekommen ist. Emil Madsen eingeschlagen wie eine Granate. Über die beiden Torhüter, Konstantin Möstl und auch Dominik Kozmanovic,
ja,
auch beide brutal eingeschlagen. Also, und ja, der THW, ja wirklich, es scheint wirklich so, dass sie einfach jetzt genau die Leute gefunden haben, die ihnen gefehlt haben. Und dann ist es auf einmal ein anderer THW. Klar, sie haben zu Auftakt verloren. Okay, das ist blöd gelaufen, aber trotzdem, das war ein überragendes Spiel gegen die SC Magdeburg. Also, das habe ich selten in den letzten anderthalb, zwei Jahren von denen so ein dominantes Spiel gesehen, gerade auch defensiv.
Absolut, absolut. Also hat richtig Bock gemacht, das Spiel, muss ich sagen. War, wenn du das Ergebnis siehst, denkst du, es war zäh, aber irgendwie so zäh fand ich es gar nicht, sondern es war einfach ein richtig krasser Schlagauftausch auf super hohem Niveau mit bärenstarken Torwartleistungen. Ne? Auch Nicola Portner ist auch einfach mega gut zurückgekommen mal. Ne? Da hatten ja auch, also muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass der innerhalb kürzester Zeit wieder das Niveau erreicht, weil so diese ganze Doping-Diskussion, das lässt einen ja schon auch nicht kalt, aber der zeigt halt auch eine 44er-Quote, ne? Also 13 Paraden. Das ist auch schon richtig gut so, aber dann steht halt auf der anderen Seite Andreas Wolf mit 14 Paraden und ein super Mittelblock einfach beim THW. Und wen wir nicht außer Acht lassen dürfen beim THW, wir sprechen über Andreas Wolf und Emil Matzen, ein Neuzugang, von dem wir beide, glaube ich, nicht gedacht hätten, dass es so krass gut in Kiel funktioniert, ist auch ein deutscher Nationalspieler, nämlich Lukas Zerbe vom TBV Lemgo gekommen, der den Vorzug vor Benze Imre bekommt und liefert. Und das nicht zu knapp. Also echt starken Auftakt auch für den THW Kiel hingelegt, meiner Meinung nach.
Ja, definitiv. Und das ist wirklich auch, ich glaube auch für ihn sehr, sehr gut. Also du merkst wirklich, dass da auch einfach so ein Selbstvertrauen jetzt einfach da ist, dass er bereit ist, diese Aufgabe auch anzunehmen, diese ja für ihn noch ungewohnte, ne, dauerhaft Champions League. Das sind komplett andere Ansprüche, die du jetzt beim THW Kiel einfach hast. Aber er macht das wirklich bisher sehr gut und sehr souverän in seiner Aufgabe. Und ich glaube, das ist etwas, was THW Kiel auch auf der Position nochmal braucht auf Außen, dass sie sich auch verlassen können. Okay, wenn wir ihn freispielen, nagelt er die Dinger rein. Und ich meine, wenn du 4 von 5 triffst in einem wichtigen Spiel, kannst du eigentlich fast nicht mehr verlangen von dem Außen. Klar, natürlich kannst du sagen, 5 von 5, okay, aber bei 80% Quote von außen, das ist wirklich top. Das muss genau das, wie man auch einfach haben. Und ja, es ist, man merkt einfach wieder, es ist wirklich so ein bisschen auch, ja, das, als ob der THW jetzt wieder ein bisschen aufgewacht ist. So ein Andy Wolf, der da hinten dir so einen emotionalen Push einfach gibt und die Jungs wie auch antreibt und auch gerade die jungen Rückraumspieler, die da einfach nochmal so ein bisschen so was mitkriegen, so einen Schub und so weiter. Ich glaube, das ist schon wirklich sehr, sehr hilfreich, dass man auch jemanden hat, einfach wie Andy Wolf, der jetzt schon noch ganz, ganz viel gesehen hat und auch einfach so ein wichtiger Rückhalt einfach sein kann für diese Mannschaft, um sie ja weiter zu pushen, dass man dann auch möglichst ja die nächsten Schritte dann gehen kann. Und das macht bisher viel Spaß. Mal gucken, wie das weitergehen wird, aber muss man einfach sagen, der THW Kiel bisher, ja, es sieht wieder gut aus. Es sieht wieder gut aus in Kiel. Die Wolken haben sich etwas verzogen.
Also eine Sache, die mir nur in den Kopf gekommen ist, mir tun sämtliche Offensivreihen der Bundesliga leid, die nächste Saison an den Start gehen müssen, wenn einfach Andreas Wolf zusammen mit Gonzalo Perez de Vargas beim THW Kiel das Torwartgespann stellt und dann noch so ein Pekela Överby im Mittelblock. Boah. Also da weiß ich nicht, wie willst du denn da gefühlt Spiele gewinnen mit der Präsenz im Tor von den beiden?
Ja.
Das wird richtig krass, aber allein schon, aber schon diese Saison, also der THW Kiel ist auf einem guten Weg nach ein, zwei schwierigen Saisons, glaube ich. Und so zum Beispiel, darfst du auch nicht vergessen, ne, Shipa Gotu verletzt, beziehungsweise noch nicht wieder fit ganz, der kommt auch noch wieder zurück, ist meiner Meinung nach, kann der sich auch noch zu einem Unterschiedsspieler entwickeln. Harald Reinkind, auch wenn der wieder richtig fit ist. Also die Kieler, glaube ich, haben diesen Umbruch sehr gut eingeleitet und sind, glaube ich, schon ein bisschen weiter, als man vielleicht sogar erwartet hätte, trotz dieser Auftaktniederlage.
Ja, das glaube ich auch. Also das sieht auf jeden Fall doch schon deutlich besser aus. Also das macht viel Spaß, da gerade zuzuschauen beim THW Kiel. Und ja, das wird mit Sicherheit bald sogar noch besser werden. Das ist, glaube ich, nur eine Warnung an die Konkurrenz. Den THW Kiel besser nicht zu unterschätzen.
Und ja, aber es geht ja auch eh Schlag auf Schlag. Ne? Also ja, wir sehen ja in 2 Tagen, Kiel hat natürlich auch ein brutales Auftaktprogramm. Ne? Spielt irgendwie gegen die Rhein-Neckar-Löwen zum Auftakt, da geht's in die Hose, dann kommt Magdeburg und in 2 Tagen wartet halt auch schon wieder das, spielen sie zwar zu Hause, aber gegen Melsungen auch nicht schlecht gestartet. Also, boah, Das hält echt gut was bereit, vor allen Dingen unter dem Gesicht von so Kiel-Melsungen, Leipzig-Rhein-Neckar-Löwen in 2 Tagen, das ist auch schon wieder ein richtig geiles Match. So, dadurch, dass das jetzt natürlich alle so gut gestartet sind gefühlt, ne, und das so eine bunte Mischung ist, hast du halt wieder diese Tatsache, ja cool, es gibt eigentlich nur gute Spiele, es gibt nur coole Paarungen und du hast Woche für Woche einfach nur richtig geile Handballspiele. Also ja. Ich finde es geil, dass die Saison wieder gestartet ist.
Da bin ich absolut bei dir. Wenn wir über richtig geile Handballspiele sprechen, müssen wir auch auf jeden Fall über einen der Aufsteiger sprechen, die SG BBM Bietigheim, Robin.
Ja, Mann.
Alter, wie gut sind die bitte in die Saison gestartet? Frederik Gentz hätte damit gedacht, dass er nach 3 Spielen die 5 meisten Paraden aller Keeper hat. Und ja, ich finde, halt, offensiv ist das wirklich brutal breit gestreut. Jeder kriegt seine Würfe, jeder seine Chancen, sodass du dich nicht nur auf einen fokussieren kannst, sondern dass jeder torgefällig ist. Ich glaube, das ist ein riesen Faustpfand gerade, was die Bietigheimer haben und was sie so gefährlich auch macht.
Ja, vor allen Dingen, das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, der große Gewinner im Keller nach 3 Spieltagen. Das ist natürlich auch ein krasses Auftaktprogramm, ne? Du spielst gegen Potsdam und Eisenach. Du weißt zu 100%, eigentlich sind das meine einzigen beiden Hauptkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Und dann on point da zu sein, da sage ich mal Hut ab vom Coach und vor der Mannschaft. Eine perfekte Vorbereitung auf diesen Saisonstart. Ich bin mir zu 100% sicher, dass da Wert drauf gelegt wurde, sich explizit auf das Spiel gegen Potsdam und Eisenach vorzubereiten. Weil die beiden Punkte, sage ich dir, sind am Ende so, diese 4 Punkte gegen diese beiden Mannschaften sind am Ende Gold wert. Bin ich mir fast sicher. Und dann so zu liefern und in Eisenach zu gewinnen, mit 35-32, während dir Marco Grigic 14 Hütten reinzimmert, ist einfach nur krass.
Ja, ich fand vor allem die alte erste Halbzeit von denen brutal. Du wirfst 20 Tore in Eisenach. Also ich weiß nicht, Eisenach letzte Saison war ja schon noch gut dabei, dass sie 20 Tore kassiert haben, daheim. Ich glaube, das hat noch kein Team geschafft in der ersten Halbzeit. Also das muss ich wirklich sagen, also Chapeau vor der Leistung, was sie da gezeigt haben. Klar, hinten ist es ein bisschen spannender geworden, okay. Haben sich auch ein bisschen dann zu sehr vielleicht ein bisschen rausgenommen. Aber wow, also das war wirklich, also ich weiß noch, ich habe das Andi hat das Parallelspiel geschaut und dann sagte Sascha Staat so, ich glaube, das Ergebnis kann nicht stimmen, was mir angezeigt wird. Und hat dann selbst mal nachgucken müssen, ob das wirklich stimmt. Und das spricht dafür, dass die wirklich Überraschung gesorgt haben. Und du hast angesprochen, das sind 2 wichtige Punkte oder 4 wichtige Punkte, 2 wichtige Siege im Abstiegskampf. Und darauf kannst du jetzt auch auf jeden Fall schon mal aufbauen und darauf weitermachen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Klar, die Aufgaben werden jetzt prinzipiell eher schwieriger. Jetzt mit Gummersbach, Melsung, Lemgo. Aber das gibt auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Selbstvertrauen und schon mal so ein gutes Gefühl, dass man so in die Saison reinschalten kann und halt nicht so, weißt du, so dauerhaft im Negativstrudel drinne bist und dir so Gedanken machst, okay, hey, wir haben hier wichtige Punkte liegen lassen. Also
Bietigheim macht echt Spaß. Also du darfst, ne, was du auch noch mit reinziehen musst, ne, beide Siege auswärts. Das ist halt krass. Bei beiden direkten Konkurrenten um den Abstieg, gegen den Abstieg gewonnen, also die werden ja mit so breiter Brust aufspielen und diese 25-33 Niederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen, hätte denen jemand gesagt, die starten mit 4-2 Punkten in die Saison, mit 2 sauschweren Auswärtsspielen in Potsdam, in Eisenach, hätten die sofort unterschrieben, bin ich mir zu 100% sicher. Und das ist richtig, richtig starker Auftakt von den Bietigheimern. Gut zusammengestellte Truppe. Ja, und Potsdam, gut, die werden es sauschwer haben, das war aber vorher auch klar.
Ja. Ja, ich finde es auch, die Vorbereitung ist auch alles gut verlaufen, dass Emil Kotagic ja lange auch bei der Nationalmannschaft oder Jugendnationalmannschaft noch mit Gewalt hat, ehe dann rübergekommen ist. Und ich glaube, das tut ihnen einfach gerade unheimlich weh, dass sie halt einfach nicht diese Zeit mit ihrem normalen Trainer nutzen konnten, sondern dass er halt erst noch seinen anderen Job fertig gemacht hat, bevor er rübergekommen ist. Und das glaube ich, das wird überhaupt nicht einfach. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen, ja, kennenlernen, so ein bisschen, während die Saison eigentlich läuft. Und das kann echt wehtun. Das kann echt im Winter schon echt böse aussehen für die Potsdam, die ja sowieso schon von vornherein eigentlich als vielleicht der große Abstiegsrennen da sind, weil die einfach wirklich viele wichtige Spieler ja auch verloren haben. Das haben wir nicht vergessen. Und das aufzufangen haben sie bisher noch nicht geschafft in irgendeiner Form.
Definitiv. Aber ich bin gespannt, also wie sie sich noch schlagen werden. Vielleicht wird hier und da ja noch eine Überraschung dabei herausspringen, aber ich glaube, schon jetzt ist ziemlich deutlich, dass sie auch leistungsmäßig im Vergleich zum Rest abfallen.
Mhm. Lass uns noch über den HCL lang sprechen, Robin. Auch da drei Niederlagen, eine turbulente Vorbereitung, wo nicht klar war, was ist mit Manuel Zehner, spielt er nicht. Jetzt holst du Marco Besiak, der aber noch gesperrt ist, wahrscheinlich noch nicht Spieler spielen darf erstmal. Also es ist noch so ganz vieles Unklarheiten, die mit dabei sind. Ganz viele Turbulenzen, du hast viele Verletzungen mit reinkommen und jetzt drei Niederlagen, mit denen du reingekommen bist. Also auch da ist alles andere als einfach gerade bei den Bayern.
Ja, Negativstrudel von letzter Saison geht nahtlos weiter, ne? Also, und wie bitter kann das denn laufen? Also diese Posse um Manuel Zehner, Katastrophe, dann Besiak auch Katastrophe. Also wie schlecht, wie sehr kann es denn gegen dich laufen? Und dann kommst du in diesen Negativstrudel rein und dann, weißt du, tut mir so ein Johannes Selin zum Beispiel, der tut mir einfach leid. Also der ist die ärmste Sau da, weißt du, der spielt eine Saisonvorbereitung, hat da irgendwie, weiß nicht, mit wem er planen kann und geht nur vor die Hose. Also das ist schon echt ärgerlich, so muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es so ein bisschen auch hausgemacht, habe ich dann auch schon wieder das Gefühl irgendwie. Also da hätte man auf allen Ebenen irgendwie ein bisschen professioneller und besser agieren können, habe ich das Gefühl. Wobei ich da auch nicht tief genug drinstrecke, um zu sagen, okay, aber dann auch diese Sequenz gegen Stuttgart zum Beispiel, weißt du, dieses letzte Tor, das ist so bezeichnend für Erlangen, finde ich. Also das passt einfach so dazu. Und ja, die werden es sauschwer haben. Die werden, glaube ich, bis zum Ende auch wieder da unten drin mitmischen im Abstiegskampf, genau wie letzte Saison.
Ja, das sehe ich auch noch nicht anders, dass sie da wirklich viel besser einfach dastehen werden, weil einfach wirklich, also klar, du wolltest auf Manuel Zehner aufbauen und so weiter und so fort, aber hast du dir scheinbar irgendwie dem ersten Jahr, wo er halt einfach fast gar nicht gespielt hat, irgendwie doch schon irgendwie alles kaputt gemacht und einfach dein Plan ist einfach sowas voll in die Hose gegangen und dass du es jetzt irgendwie versuchst, irgendwie zu retten in irgendeiner Form, ist einfach, ist einfach jetzt schwierig und das muss man wirklich einfach jetzt mal sich auch mal ganz ehrlich in die Augen einfach schauen und einfach mal gucken, okay, wie kriegt man das einfach jetzt hin, dass wir wieder Ruhe in diesen Verein einfach reinkriegen, dass man da einfach auch jetzt wieder mal sich nur aufs Sportliche fokussieren kann und einfach die ganzen Themen, die es drumherum sind, einfach jetzt mal endlich beendet sind. Und das ist echt so, echt schwierig, muss mal ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich so, ja, irgendwie, ja, der HC Erlangen ist halt irgendwie ein Verein, der, wo alle drüber reden, was sie für tolle Anlagen einfach haben, aber wo es einfach nicht läuft. Und
da ist nichts hinzuzufügen.
Ja, dann würde ich sagen, Robin, das war es jetzt erstmal soweit von heute. Unseren ersten Blick in die Saison von der Liga. Wir wissen, es wird eine brutal spannende Saison auf jeden Fall werden. Also da könnt ihr euch auf ganz, 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 ganz viele spannende Spiele einfach drauf freuen. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie es am Ende aussehen wird, wer wie was überholen wird. Ich denke, wir haben wahrscheinlich jede Woche irgendwie Überraschungen mit dabei, weil einfach wirklich, glaube ich, nochmal dieser Abstand zwischen den Top 4 und den anderen nochmal, glaube ich, so ein bisschen kleiner geworden ist, weil einfach überall so viel gute Arbeit geleistet wird.
Absolut und macht einfach Bock, ne? Die Neuzugänge schlagen ein wie Bombe. Neue Gesichter, macht richtig Spaß und meine Empfehlung, guckt Handball. Also,
und hört unseren Podcast. Und
wieder bei uns rein.
Ja, genau, das ist genau. Ganz wichtig. Wir werden auf jeden Fall auch jetzt wieder regelmäßig dann auf jeden Fall auch am Start sein. Also von daher Podcast unbedingt abonnieren, uns folgen bei Social Media, Instagram und Twitter und Facebook mit dem Handle Anwurf jeweils. Und dann hören wir uns dann auch dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.